we might begin. Unlocked, the upcoming talk takes this year's Congress motto quite literally.
Der nächste Kongress hält sich schon fast wörtlich ans diesjährige Kongressmotto. Es geht, er heißt auch Unlocked, nicht Unlocked, aber Unpicked. Picking. Es erinnert uns, also es geht um Lockpicking, was man, und wenn es euch im Detail interessiert, wo, dann schaut jetzt Sebastian aka SAE zu. Er ist nicht nur Co-Gründer des Mindframe Hackerspace, sondern auch in der einer anderen Crew noch tätig. Vielen, ja, herzlich willkommen, Sebastian.
Thank you.
Vielen Dank. Bevor wir uns über das Schloss unterhalten, gebe ich euch einen kleinen Überblick, was unsere jetzige Lösung ist. Das ist das CFA1000. Das ist ein Schloss, das sehr verbreitet war in vielen Hackerspaces, weil man das Funkmodul wegnehmen konnte und dieses Schema also durch ein besseres ersetzen konnte, durch ein sichereres. Und auch das Schema ist mehr oder weniger öffentlich verfügbar. Das haben wir lange benutzt, aber es hat ein paar Probleme. Also die Verkabelung ist nicht so schön, darum wollten wir mal etwas Schöneres suchen. Und ja, für die Zukunft, aber diese Zukunft ist inzwischen auch schon in der Vergangenheit. Wir haben eine neue CNC-Fräse gekriegt und die steht jetzt auch bei uns. Und wir haben das Schloss halt eben auch gewechselt, das CFA3000, in der Hoffnung, dass das AES benutzt. Und so haben wir etwas, also die Idee war quasi, dass man halt aus der Ferne etwas relativ einfach eintreten kann. Also wir wussten, dass die Lösung nicht ganz sicher ist, aber es ist ja auch nicht so einfach, eine 2 Tonnen CNC zu stehlen. Als wir das Ganze mal eingerichtet hatten mit dem normalen Schloss, haben wir uns mit dem ASTEA mal angeschaut, was dort hin und her gefunkt wird. Das ist ein ziemlich klares Bild, weil es im Keller nicht so viel, also im Keller, wo die Maschine steht, nicht so viel Störungen hat. Und das haben wir uns genau angeschaut. Also es ist ein 100 kHz breites Frequenzband. Und ihr seht vielleicht, wenn ihr Funker seid, dass wir da eine Frequenzmodulation nutzen. Also habe ich angefangen, ein GNU-Radio-Projekt aufzusetzen, um das mal zu dekodieren. Und so sieht das jetzt aus. Es gibt einen Input-Block, von welcher die Daten vom ASTEA kriegt. Zeigt sie in einem Wasserfall-Display an. Und zusätzlich habe ich einen Block hinzugefügt, welcher das Signal demoduliert und es ebenfalls in eine Senke weiterleitet, wo dann die effektiven Daten demoduliert werden. Und danach habe ich diese Daten hergekriegt. Also es ist schon relativ einfach, etwas zu sehen. Es sieht aus wie Einen und Nullen. Aber wir müssen das noch weiter dekodieren. Was diese Daten uns bereits sagen, ist die Baudrate. Wir nehmen an, dass das 1 und 0 sind, weil wenn man Daten per Funk sendet, dann muss man irgendwie den Clock wieder herausfinden. Deswegen fängt man üblicherweise mit einem 1-0-Muster an. Und so können wir jetzt einfach die Einen und Nullen zählen und so die Baudrate herausfinden. Und das nutzen wir dann und so können wir die ganze Dekodierpipeline noch weiter vergessen. Da gibt es einen fertigen Block im GNU-Radio. Dieser versucht einfach herauszufinden, wo Bits starten und wandelt das in Binärdaten um und so sieht man dann etwas mehr. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Information, wo genau das Byte gestartet hat. Und um das herauszufinden, schauen wir uns den generierten Datenstrom an. Also wir finden da ganz viele Einsen und Nullen und schauen uns an, ob wir irgendwelche Muster herausfinden. Das zeige ich euch jetzt nicht im Detail, sondern einfach nur das Resultat. Also so sieht der Header aus, den wir gefunden haben oder den wir häufig gesehen haben in den Daten. Der hat eine fixe Länge und eine fixe Menge von Bits, die danach folgen. Und auch das konnten wir nutzen, um die Dekodier-Pipeline zu verbessern und daraus quasi Pakete zu generieren. Und so sieht das dann aus. Die seht ihr hier. Das Muster, das ich euch gerade gezeigt habe, und danach folgt jeweils ein Paket. Und dieses prozessierte Paket senden wir uns dann über UDP weiter, sodass wir das post-processen können. Und das Ganze machen wir mit einem sehr einfachen Python-Script. Das holt sich einfach die Daten, die das GNU Radio gefunden hat, und gibt die aufs Terminal aus. Und so, damit finden wir diese Tabelle. Jede Zeile entspricht einem Paket. Man sieht, dass die alle irgendwie sehr ähnlich aussehen. Nur in drei Spalten hat es unterschieden, 7, 8 und 11. Und was wir da halt so gefunden haben, also wir können annehmen, dass eine Spalte eine Prüfsumme ist. Und jetzt, es sieht so aus, als ob die Spalte 8 wie ein Counter aussehen würde, ein Zähler, der einfach hochzählt. Und auch der Rest sieht irgendwie ein bisschen aus, wie wenn es verdeckt wäre. Und dass man, also die Idee daran ist, dass man keine allzu langen von Einsen und Nullen hat. Und das Nächste, was uns jetzt noch fehlt, ist, wie diese Daten, was wir da genau machen, welche Prüfsummen, welches Scrambling. Und das haben wir uns dann mal genauer angeschaut, haben uns die Hardware angeschaut. So sieht die Fernsteuerung aus von diesem Türschlosssystem. Es hat zwei Chips, die man auf dem Bild auch sieht. Wir wissen nicht genau, wie die im Detail aussehen intern. Also man sieht, was draufsteht, man sieht, was es ist. Eines ist ein Mikrocontroller, da sind die Knöpfe und LEDs damit verbunden. Und das andere ist ein Funkchip. Und dieser Funkchip, der hat eine öffentlich zugängliche Doku. Wenn man sich den genau anschaut, dann sehen wir, der unterstützt automatisches Generieren und Prüfen von Prüfsummen. Er kann diverse Encodings, zum Beispiel Manchester Encoding, also jetzt Error Encodings, Error-Korrekturen, Fehlerkorrekturen. Und eines ist Manchester und das andere ist Linear Feedback. Und im Manchester Encoding, das haben wir uns dann genauer angeschaut, da können nicht mehr als zwei identische Bits hintereinander sein. Aber wir haben Pakete gesehen, die so aussehen, also zum Beispiel 000 oder 111. Und wie ich dachte mir, ja, hey, das ist unwahrscheinlich, dass sich da irgendwas schief gegangen ist. Das ist also wahrscheinlich doch kein Manchester Encoding. Und so habe ich das andere Encoding ausprobiert. Und damit konnte ich dann das Python-Skript etwas verbessern, habe die CRC und das Encoding-Schema hinzugefügt. Und so sehen wir etwas Neues. Ja, wir haben jetzt mehr Informationen. Wir sehen auch, dass viele Nullen übertragen werden. Und wir haben auch gesehen, dass unser Counter sich etwas verändert hat. Der Zähler zählt jetzt nach unten. Und ja, es ist eine Nebenwirkung, die wir haben. Wir haben jetzt noch 16-Bit zusätzliche Daten und der Hersteller sagt, dass das Produkt eigentlich AES 128 macht, aber unsere Pakete sind genau 128 Bits lang und das ist also sehr wahrscheinlich.
So, im nächsten Schritt haben wir uns dann die Pakete angeguckt. Die ersten Nachrichten, die wir gesehen haben, die heißen hier Message A. Es gibt zwei weiter folgenden Nachrichten, die Nachricht B, die von der Tür zurückkommt, und die Nachricht C, die wieder von dem Remote-Controller zur Tür geht. Lass uns also zuerst die Nachricht A angucken. Wie ich gesagt habe, wird es dann 100 Mal gesendet. Es sieht aus, als würde es 6 Bytes geben, die aussehen wie die Adresse für die Remote Controller. Wir sagen MAC-Adresse, weil es sehr ähnlich ist. Also Byte, die dem Remote Controller sagt, was er tun soll, zum Beispiel ob es schließen oder öffnen soll, und den Counter, den wir schon gesehen haben. Und die restlichen Daten sind alle 0. Dann antwortet die Tür. Das ist die Nachricht B, die sehr ähnlich aussieht. Sendet zurück die Adresse, sendet das Kommando zurück, und die Nullen sind jetzt gefüllt mit Daten. Und am Ende gibt es noch eine Statusnachricht. Und ohne irgendwelche Encryption sagt die Tür schon mal, hey, die Tür ist offen. Also wenn ihr wissen wolltet, ob eure Nachbartür offen ist, die Tür erzählt es euch einfach. Da drin ist eine Challenge. Das werden wir sehen, wenn wir uns die Nachricht angucken. Die Nachricht wird nur gesendet, wenn wir versuchen, die Tür zu öffnen oder zu schließen. Wenn wir den Status nur wissen wollten, dann haben wir den schon bekommen. Wenn sie die Tür schließen wollen, dann gibt es noch ein Paket mehr. Das wird anscheinend verschlüsselt, und die Daten sind sehr ziemlich arbiträr. Wenn ich meine SDR benutze, das im Wesentlichen aussieht wie eine Tür, dann kriege ich dieselbe Nachricht zurück. Also sind die Bytes vermutlich eine Challenge. Wenn die Bytes sich verändern, dann verändert sich auch die Nachricht C. Wenn wir jetzt nochmal an das Protokoll angucken, dann können wir jetzt die ersten beiden Pakete generieren. Das letzte Paket fehlt uns noch. Wenn wir das brechen können, dann können wir alle Türen öffnen. So, wie schwer kann das schon sein? Dann haben wir uns angeguckt, wie das Pairing eigentlich funktioniert. Das war sehr interessant. Dann ist es sehr einfach. Man erzählt der Tür, bitte hüllt eine neue Controller. Dann drückt man auf der Fernbedienung einen Knopf. Und dann sendet es 100 Pakete, und dann ist es fertig.
Und
wenn du geguckt hast, also die Tür nur erzählt, ob sie auf- oder zugeht. Und das ergibt keinen Sinn, für zu lernen, wie eine neue Fernbedienung aussieht. Und es gibt keinen Schlüsselaustausch. Das heißt, es muss derselbe Schlüssel auf allen Türen sein. So, kommen wir irgendwie an den Schlüssel ran? Also gucken wir uns nochmal den Mikrocontroller an. Der Mikrocontroller ist ein sehr kleiner PIC, hat nur wenige Speicherblöcke. Wenn ihr die vorigen Talks geguckt habt, können wir sehen, gibt es einen Tag, um den Controller hier zu flashen. Das ist leider hier nicht möglich, denn wir haben nur einen Memory-Block, den müssen wir entfernen. Nächste Frage ist, können wir Power- oder Voltage-Tags machen? Das ist schwierig. Vielleicht könnten wir einen chinesischen Service benutzen, das ist auch eher teuer, und das wollten wir nicht tun. Dann könnten wir auch noch ein Elektronenmikroskop benutzen. Da haben wir nicht wirklich nachgedacht. Bis uns mein Kollege gesagt hat, hey, wir kommen an eins ran, die gibt's auf eBay. Also haben wir ein Scanning-Elektronenmikroskop gekauft.
It was marked as broken. So we thought, let's ship it to us.
Es war als kaputt markiert, aber gesagt, schifft es zu uns und dann haben die auch haben gesagt, wir können das jetzt sehen, wie es funktioniert und Ideen geben, wie man es wieder lösen könnte. Es kam mehr oder weniger an und wir haben Bilder bekommen. Das sind nicht Bilder vom PIC, sondern Teile von dem Mikroskop, die kaputt waren. Das Problem ist, es ist recht alt und braucht eine Menge Wartezeit. Und das dauernd geht irgendwas kaputt und muss repariert werden. Und bis jetzt haben wir es nicht geschafft, den PIC tatsächlich zu öffnen. Wir müssen das aufätzen und wir fühlen es nicht komfortabel, das zu machen. Aber ich bin hier, also haben wir eine andere Lösung gefunden. Also die Batterien sind leer gelaufen und wir müssen die sowieso tauschen. Aber mal gucken, was da eigentlich drin ist. Und wir haben das hier gefunden. Das Türschloss hat einen deutlich größeren PIC. Das heißt, wir können vermutlich dieselben Angriff machen, den wir vorher gezeigt haben. Wir haben einen kleinen Breakout-Board gebastelt, um ein bisschen Test zu machen. Und wir haben das Türschloss mit einem Raspberry Pi verbunden, die Seriennummer herauszufinden. Und wir haben die Fuses gedumpt. All Code Protected. Wir kriegen es also nicht einfach über das Programming Interface. Es war erwartet. Und im ersten Block fehlt eine Fuse. Das war interessant. Darum haben wir den Angriff nochmal gemacht. Wir löschen das erste Memory Block von dem Gerät, dann schreiben wir unseren eigenen Code hin und lassen die anderen Blocks genauso. Und der Code sieht mehr oder weniger so aus. Das ist ein Setup für serielle Schnelle. Dann iterieren wir durch den ersten Block der Adresse und wir lesen die Bytes und printen sie. Und dann haben wir den Datenblock. Unglücklicherweise funktioniert das nur für diesen Block, denn der Mikrochip hat einen neuen Schutzmechanismus. Denn dieses TBR bedeutet Table Read Protected und das ist interessant. Aber das ist interessant, weil es blockt nicht komplett das Lesen dieses Tables. Es erlaubt einen tatsächlich Daten von einem anderen Block zu lesen.
Also
wenn man versucht, einen aus Table 0 in Table 2 liest, dann returnt nur Nullen, aber in 2 gibt es eigentlich korrekten Blöcke. Die Idee ist, wenn man Block 2 löscht, dann löscht man noch die Fuse-Bits und dann. Aber vielleicht gibt es schon in Block 2 irgendwo eine Table-Read-Instruction. Und wir können es im Assembler sehen. Und der Pointer, der uns zeigt, welche Instruktion tatsächlich gelesen wird, steht hier gar nicht. Also wenn wir da hinspringen und den Counter überschreiben, dann können wir tatsächlich was anderes lesen. Ja, habe ich einen Flowchart vorbereitet. Das ist wie sich der Plan. Wir fragen zuerst nach der Adresse, die gelesen werden soll. Dann sprechen wir den Part, der das Reset geschrieben wird. Dann setzen wir den Pointer. Dann programmieren wir den Timer.
The first instruction is the falling jump, which jumps to the instruction where I hope that the table read instruction is.
Setzen wir einen Timer, der will be the
instruction that should be hopefully the table read instruction.
Wir gucken, ob der Interrupt triggert, den wir gesetzt haben. Wenn der nicht triggert, dann Pech.
Then the second option is there will be an interrupt.
Die zweite Option ist, da ist ein Interrupt.
Register where the
Dann gibt es wieder zwei Dinge. Entweder ist das Resultatregister immer noch 0 oder es hat sich verändert. Wenn es immer noch 0 ist, dann wissen wir auch, dass es keine Tail-Read-Instruction war. Denn die Adresse, die wir versucht haben zu lesen, das ist dieselbe, wo wir hingesprungen sind, zu dem Sound haben.
So that was my plan,
and dann wissen wir, dass es ein Tail-Read Instruction ist.
Development board that I did build, and everything worked fine. So then I tried it
auf dem Develop Board funktionierte das alles gut. Und dann haben wir das versucht mit dem echten Device. Leider war keine Tail-Read Instruction in dem Block. Aber derselbe Mechanismus kann verwendet werden, um andere Instruktionen zu finden. Dafür haben wir uns im MyPy ein bisschen modifiziert. Jetzt kommt man nicht mehr nur noch Table Read Instructions, sondern wir versuchen stattdessen zu sehen, wie der Program Counter wechselt. Wenn wir die TOS sehen, schreiben wir Dat rein, einfach nur einen Wert, den wir wiedersehen können. Gucken, ob das Interrupt triggert, und wenn das Interrupt triggert, dann gucken wir uns den Stack an. Wenn der Stack die Jump Address plus 2 ist, dann wissen wir, dass eine Instruktion passiert ist. Add oder NOP oder was auch immer. Und
now the program counter of the normal code is one instruction later.
Und jetzt der Program Code of Instruction Board ist eine Instruction später.
Takes the current code position and puts it on the stack, so that once the interrupt returns, it will be back to where the code was currently running.
Genau, und dann kommt das Interrupt und wir sind wieder da, wo der Code vorher war. Anstelle zeigt, wenn uns stattdessen der Top-of-Stack 0xDAD zeigt, dann, also der Wert, der da vorher war, da wissen wir, dass die Instruction, die da vorher war, ein Return war, weil das Return auf den Top-of-Stack guckt und lädt es in den Programm-Counter. Okay, gut, dann wissen wir, dass da also ein Return war. Wunderbar. Wir können auch gucken, was beim Top of Stack minus 1 ist. Und wenn das unsere Jump-Adresse plus 2 oder plus 4 ist, dann wissen wir, dass der Code, zu dem wir hingesprungen, tatsächlich ein Call war zu einer anderen Funktion. Und zu allerletzt kann es auch noch sein, dass der Top of Stack nicht DEAD ist, aber auch nicht die Jump-Adresse plus 2. Und in dem Fall haben wir wohl ein Go-To gefunden. Okay, also wir können das jetzt verwenden, um herauszufinden, ob wir da einen Funktionsaufruf oder einen Jump haben und auch, wo die Funktionen enden. Das sind leider nicht alle Instruktionen, aber es ist recht interessant, um so ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie der Code hier strukturiert ist. Genau, wir können den gleichen Mechanismus auch verwenden, um herauszufinden, was die anderen Instruktionen tun. Alles klar, okay, so gleiches Konzept. Wir initialisieren unser Gerät in einem bestimmten Zustand, dann machen wir diesen Interrupt-Trick, wir springen irgendwo hin, wir warten auf das Interrupt und dann schauen wir uns, wie der Zustand danach aussieht. Zum Beispiel, hier ist ein Beispiel, wir wollen eine Instruktion finden und wir wollen herausfinden, wo denn ein Add ist. Das bedeutet, das Ergebnis muss irgendwo hingeschrieben werden und irgendwoher müssen unsere Werte, die wir addieren, herkommen. Bedeutet, wenn wir uns den gesamten Speicher mit 0 initialisieren und irgendwo dann plötzlich ein anderer Wert ist, dann muss das wohl von dieser Instruktion verändert worden sein. Genau, also schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier sehen wir die Ausgabe des Code von der letzten Slide. Und wir sehen, ein Register hat sich verändert, erst von 00 nach FF, im zweiten dann von FF nach FE, da war der Speicher anders initialisiert, von 42 nach 41, von 11 nach 10. Ja, also sieht so aus, als würde dieser Code einmal minus 1 rechnen auf dem Register. Das sieht recht einfach aus, aber es ist oft deutlich schwerer. Hier ist ein zweites Beispiel. Hier ist eine Instruction, die steht bei der Adresse 1337DA. Die ist ausgedacht. Und hier sehen wir, dass sich das Register immer von irgendwas nach DA ändert. Also es kann gut sein, dass diese Instruction da einfach nur DA immer reinschreibt, Aber es kann auch sein, dass die Instruction sich irgendwie dem Program Counter anguckt oder sowas, weil die Adresse ist ja auch DA, also man weiß es nicht so richtig.
So the assumption that I had is that this might write the working register, because the working register contains the lowest.
Also vielleicht schreibt das irgendwie einfach in das Arbeitsregister, denn dieses Register enthält normalerweise die untersten 2 Byte der aktuellen Instruction. Genau, ich habe mich dann also gefragt, ob ich das irgendwie bearbeiten kann. Und habe dann überlegt, mal so ein bisschen daneben zu springen, weil die Instructions sind 16 Bits. Das bedeutet, es gibt nur gerade Instructions. Und wenn ich jetzt auf eine ungerade Stelle springe, dann wird die Instruction ausgeführt, die da eigentlich an der geraden Position war. Aber das Working Register ist anders. Und wir sehen, dass unser Register sich dann auf DB verändert. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Instruction hier das Working Register eben in ein bestimmtes Register verschiebt. Hervorragend. Wir können damit also Instructions reverse engineeren. Genau, es ist recht viel Arbeit, aber es ist deutlich einfacher, als das Elektronenmikroskop zu verwenden. Aber leider funktioniert das nicht bei Block Zero, denn in Block Zero ist der Interrupt-Händler. Also wenn wir glücklich sind, springt unser Interrupt-Händler für den originalen Block in irgendeinen anderen Block und dann können wir den Code wieder ausführen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir das alles irgendwie ohne Interrupts machen. Ich habe da keine Methode gefunden, aber man kann da immer noch so nach Spuren suchen. Und der Code kommt dann immer noch zurück und wir können immer noch den Timer aktivieren und herausfinden, wie viele Timer da ausgeführt wurden, wie viele Instructions da ausgeführt wurden. Eine weitere Sache, die ich dabei herausgefunden habe, weil ich da ursprünglich ein paar viele Probleme mit hatten, weil sich das Gerät andauernd zurücksetzt, ist, dass es da einen Watchdog gibt und wenn man dann eine ganz lange Knob-Slide ausführt, was ich hier machte, dann ist das zu lange und dieser Watchdog wird aktiviert und setzt den Device zurück. Genau, also hier ist ein Tipp, verwendet keine Knob-Slides, sondern verwendet Call-Slides. Das hat dann auch den netten Nebeneffekt, dass ihr genau wisst, wo ihr hingesprungen seid. Und das ist immer gut zu wissen. Okay, so nachdem ich das alles gemacht habe, habe ich dann hier diese Sequenz gefunden. Okay, das sieht interessant aus und die sind alle direkt hintereinander, also so eine Folge von Returns. Eine Instruktion ist Return, die nächste ist Return und so weiter und so weiter. Das sieht dann aus wie ein Lookup-Table und diese Byte-Sequenz sieht vielleicht für euch recht interessant aus, für manche von euch. Wenn ihr sie nicht kennt, dann könnt ihr einfach danach googeln und dann findet ihr das hier. Das hier ist von Wikipedia, das ist die S-Box von AES, der Advanced Encryption Standard. Und das bedeutet, dass wir hier gerade ein Lookup-Table für AES gefunden haben. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben ja schon alle Funktionsanfangs- und Endpunkte gefunden. Und mit dieser Information haben wir dann einen Graph erstellt. Und jetzt sehen wir, wo in diesem Graph die S-Box ist. Und alles, was die S-Box verwendet, ist irgendwie mit AES verbandelt. Und wir wissen auch, wie viele Instructions in diesen Methoden sind. Wir können jetzt versuchen, bestimmte Methoden zu analysieren und wir müssen nicht alles debuggen und reverse-engineeren, sondern nur bestimmte Instruktionen. Genau, hier kommt eine nette Slide, die kenne ich noch aus der Uni. Hier unten seht ihr die Quelle. Das erklärt euch, wie ihr AES implementiert. Aber am Anfang kommt dieses Vertrag, der verhindert, dass ihr euch in den Fuß schießt und der sagt, dass ihr bitte, bitte keine eigene Implementierung von AES machen solltet. Es ist euch vermutlich nicht möglich, das zu implementieren, ohne dass ihr da alle möglichen Side-Channel-Attacke reinmacht. Genau, also oft ist es eine schlechte Idee, das selbst zu implementieren. Genau, sondern verwendet stattdessen irgendwelche Implementierungen, die andere für euch geschrieben haben. Genau, also habe ich mir mal angeguckt, was für Implementierungen es für den PIC schon gibt. Genau, jetzt gibt es da 2 Application Notes für den PIC, die uns das AES implementieren. Also habe ich mir mal das erste angeguckt. Das ist die offensichtliche Auswahl für den PIC 18. Natürlich gibt es da eine S-Box drin. Aber die S-Box ist mit der Table Read Instruction verwendet. Und wir haben schon gemerkt, dass die Table Read Instruction ja nicht vorkommt. Also vermutlich wird dieser Algorithmus aus diesem Standard nicht verwendet. Danach habe ich mir mal noch die PIC16-Implementation angeguckt. Und die hat auch eine S-Box. Und diese S-Box verwendet ganz viele Returns, genauso wie das, was ich da im Code gefunden hatte. Und mit diesen Informationen habe ich dann versucht, die Funktionen, die ich da gefunden habe, mit der Methoden aus dem Standard zu matchen. Und das Gute ist, das war alles in Assembly. Das bedeutet, das hat alles sehr genau aufgematcht und ich hatte genau die Funktionsnamen von dem, was die Funktionen hier tun. Ich weiß jetzt also sehr genau, welche Instruktionen ich auslesen muss, um herauszufinden, wo jetzt der Key gespeichert wird. Und das habe ich gemacht. Und damit habe ich alle wichtigen Informationen herausgefunden. Das bedeutet, wir können jetzt auch eine verschlüsselte Antwort herausfinden.
So, da habe ich also mein Python-Skript vom Anfang aktualisiert. Es heißt jetzt auch ein wenig anders und es ist jetzt bidirektional. Und ich kann jetzt MAC-Adressen angeben und Instruktionen, zum Beispiel sperren oder entsperren. Und dann sendet es 100 Pakete mit diesem Zeller, wartet auf die Challenge und schickt eine hübsche Antwort zurück. Und was ihr hier seht, funktioniert tatsächlich auf dem realen Device, außer dass ihr vielleicht keine Fernbedienung finden werdet, die mit bad-coded IES die ALS-Adresse hat. Das ist alles mehr oder weniger im letzten Remote-Kongress passiert. Also ein paar Tage danach hatte ich Zugriff auf das Türschloss Zugriff. Ich habe da abgeklärt, ob man das irgendwie vorstellen kann. Ich habe mich da an das Zert vom Bund gewandt. Also ich habe versucht, eine Responsible Disclosure zu machen. Aber die Antwort war dann mehr oder weniger, hey, das Produkt ist schon so alt, das ist end of life, das unterstützen wir nicht mehr und man kann das auch nicht flicken. Und es würde vielleicht Sinn machen, die Firma zu aktualisieren, aber um die Firmware im Schloss zu updaten, muss man auch die in der Fernbedienung updaten und das wäre dann halt wahrscheinlich nicht mehr kompatibel und so weiter. Und dann habe ich halt geschaut, ob sie vielleicht die Kunden informieren könnten, dass die Schlösser halt nicht mehr sicher sind. Und irgendwann mal das Camp und da habe ich dann vom Zertbund eine Antwort erhalten und das ist die Veröffentlichung vom Zertbund, die halt gewarnt hat, dass man das Gerät nicht mehr nutzen sollte. Aber natürlich ist es nicht nur mein Gerät, das kaputt ist und nicht mehr funktioniert? Also habe ich versucht, einen Workaround zu bauen. Also wir wissen ja, oder wir haben ja jetzt eine eigene Implementation unserer Fernsteuerung für das Türschloss. Und ich habe den Hersteller gefragt, ob sie vielleicht die Firmware Open Source stellen könnten, so dass man das halt flicken könnte. Das haben sie leider abgelehnt. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, aber ich werde das wahrscheinlich nicht publizieren, weil das dann jedem ermöglichen würde, jedes Türschloss zu aktualisieren, jedes Türschloss zu öffnen und das will ich natürlich nicht unbedingt. Damit sind wir am Ende. Ich habe Zeit für Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Wir haben mehr als genug Zeit für Fragen und wir haben 4 Mikrofone im Saal. Und wenn ihr Fragen habt, dann Dann kommt zu den Mikrofonen. Man kann auch aus dem Internet Fragen stellen. Im IRC. Frag mal den Signal-Angel, ob es da bereits Fragen aus dem Internet gibt. Nein, im Moment noch nicht. Wir müssen die Fragen noch entsperren oder unlocken. Geht doch bitte zu dem Mikrofon. Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass das BSI eine Warnung herausgegeben hat. Hat der Airbus, also der Hersteller, auch eine Warnung herausgegeben? Nachdem das BSI die Warnung herausgegeben hatte, hat auch der Hersteller natürlich eine Warnung herausgegeben, die Webseite aktualisiert. Und Rückfrage, was hat der Hersteller da genau publiziert? Sie haben gesagt, mehr oder weniger, es ist sehr schwierig und man müsste da sehr viel kriminelle Energie TM aufwenden, um eine Tür so zu öffnen.
Also, Signal Angel, haben wir noch eine Frage? Bist du bereit für Fragen, Getränke, anderes nach dem Talk? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, letzte Möglichkeit.
Okay, dann. We wish you all the best for tonight.
Dann wünschen wir dir alles Gute. Da, es gibt auch noch eine Frage. Komm zurück, wir haben noch Zeit. Hallo. Ich möchte nur sicherstellen, die AES-Key ist in der Firmware hardgecoded. Ja, also es gibt nicht nur einen, es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ein Rolling-Key-Scheme da drin, aber es ist hardcoded in der Firmware.
Okay, danke für deinen Talk. Hast du es irgendwann dann hinbekommen, das Elektronenmikroskop zum Arbeiten zu bringen? Ja, wir haben es hinbekommen, das zum Arbeiten zu bringen. Es steht bei uns im Hackerspace. Ihr könnt gerne vorbeikommen und euch das genauer anschauen. Was noch nicht ganz funktioniert, ist, dass wir den Chip noch nicht geöffnet haben bekommen.
That's good storytelling, I would say.
Das ist eine gute Geschichtserzählung. Jetzt haben wir eine Frage aus Signal. Das Internet fragt, habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit, den Controller zu glitchen? Nein, haben wir nicht, denn wir haben die Alternative gefunden, das in Software zu machen, und das ist more stable. Stabiler und leichter.
Okay, wenn ihr fragen wollt, dann fragt doch bitte einfach. Seid nicht schüchtern. Noch ein paar Sekunden.
So, another question? Ja? Okay, then I will finally close this session.
Okay, dann ist es jetzt aber auch wirklich vorbei.
Okay. So, thanks, SAE.
Noch einmal danke an SAE. Besucht ihn doch danach. Vielen Dank für deinen Talk. Und damit melden auch wir uns ab. Das war die